Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Heute quasi zum Vorabend, zum Tag des Journalismus, des Lokaljournalismus. Als wir diese Veranstaltung geplant haben, haben wir ein bisschen überlegt, was sind so Themen, die die Leserinnen und Leser bewegen. Und da kamen wir relativ schnell auf die Frage, ja, wie soll Hamburg eigentlich in Zukunft aussehen? Und dann haben wir ja ein Konzept zusammengestellt und jetzt sitzen wir hier und Sie sitzen da und ich freue mich, dass Sie alle da sind. Denn dieser Tag des Lokaljournalismus ist schon für uns eigentlich eine wichtige Sache, weil wir schon daran erinnern wollen auch, worum es beim Journalismus geht. Sie sind, vielen Dank dafür, ja, treue Leserinnen und Leser. Ich mache jetzt schon mal eine Ankündigung, weil ich immer alles vergesse, damit ich es nicht vergesse. Nachher gibt es das Angebot, allen, die Interesse haben, auch die Funktion des E-Papers am Tresen zu zeigen. Aber ich erinnere Sie, wenn ich dran denke, nachher nochmal. Stichwort Lokaljournalismus. Wir versuchen ja so ein bisschen das darzustellen, was in dieser Stadt passiert. Und deshalb sind wir heute Abend zusammengekommen. Aber wir haben auch eine Funktion, wie ich finde, denn wir wollen Sie auf Stand bringen. Wir wollen, dass Sie wissen, was in dieser Stadt passiert, dass Sie sich ein Bild machen können. Und ich vergleiche das manchmal, das ist ein bisschen so wie beim Arzt. Wenn man krank ist, manchmal googelt man erst, aber denkt sich, das, was da steht, reicht wohl nicht. Ich gehe mal lieber zum Arzt. Und so ist es eigentlich auch beim Journalismus. Man kann schnell ChatGPT fragen oder googeln, aber das reicht im Zweifelsfall auch nicht. Und dafür gibt es, so zumindest mein Anspruch, Journalistinnen und Journalisten, die auch versuchen, die Welt ein bisschen differenzierter zu erklären, auch die Zwischentöne zu Wort kommen zu lassen. Und diese Veranstaltung soll genau das tun. Ich hoffe, dass Sie in einer Viertelstunde zufrieden entweder an die Theke zu den iPads oder nach Hause gehen und sagen, Mensch, da habe ich heute wieder was mitgenommen. So, jetzt hat Herr Iken ganz viel gequatscht. Jetzt wird es Zeit, meine Gäste vorzustellen. Ich freue mich, dass neben mir Julia Offen ist. Sie ist quasi eine der Geschäftsführerinnen bei der Handelskammer, kann man glaube ich sagen. Und wir haben diesen Abend bewusst so gewählt, dass wir eigentlich drei Gäste eingeladen haben, die verschiedene Perspektiven auf verschiedene Themen haben. Denn das sind Leute, die jetzt nicht von quasi vom Abitur direkt in ihren Job reingewechselt sind, sondern erstmal verschiedene Dinge kennengelernt haben. Julia Offen, das werden Sie als Leserinnen und Leser wissen, war lange Zeit auch stellvertretende Sprecherin des Hamburger Senats. Frau Offen, schön, dass Sie da sind. Ja, neben ihr, perfekt gebrandet, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, ist quasi Steffen Rülke. Er ist quasi der Leiter der Bewerbung der Hamburger oder des Hamburger Senats oder von Hamburg für die Olympischen Sommerspiele und die Paralympischen Spiele. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Auch Sie haben quasi ein Vorleben. Sie sind nicht nach dem Abitur auf die Idee gekommen, ich will Olympia-Werbung machen, sondern haben eher eigentlich auch in der Politik, in der Verwaltung viele Jobs gehabt. Zuletzt habe ich gesehen im Bundeskanzleramt. Und daneben auch perfekt gebrandet, ja genau, ist Malte Siegert. Er ist quasi Geschäftsführer des NABU. Den werden Sie auch aus dem Hamburger Abendblatt kennen. Habe ich was falsch gesagt?
Vorsitzender.
Habe ich Geschäftsführer, ja. Für mich sind alle Geschäftsführer. Himmel, Herrgott nochmal, ja. Deshalb haben ja schlaue Moderatoren so Moderationskarten dabei. Also er ist Vorsitzender des NABU, aber er war auch nicht immer beim NABU. Er war nämlich davor und das werden alle wissen, die meine kleine Serie 105 Stadtteile, 105 Kneipen gelesen haben. Er war mal Kneipier, war also sozusagen Unternehmer im legendären Gehlhaus, wo ich früher als langhaariger Bombenleger gerne mal ein Bier getrunken habe. So ändern sich die Zeiten. Heute geht es hier, ich habe so ein bisschen gezuckt, als ich gehört habe, dass wir heute übel und gefährlich sind, weil es geht ja um die Frage, was wird aus Hamburg, ob das das richtige Label ist, weil übel und gefährlich hoffentlich wird die Zukunft nicht, aber das wollen wir jetzt mal rausarbeiten. Und so als kleines Warming-up, um einfach auch diese drei kompetenten Gesprächspartner so ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich Sie gebeten, sich so ein bisschen in die Serie, vielleicht kennen Sie die noch, die hieß Time Tunnel, Da gab es so einen Tunnel, da konnte man reingehen und da kam man in irgendeiner anderen Zeit raus und dann hat man Abenteuer erlebt. Und unsere drei Gäste müssen jetzt einmal durch den Time-Tunnel hier im Bunker gehen und sie kommen raus in genau 14 Jahren im Mai 2040. Und da würde ich gerne mal von Ihnen, von euch wissen, ja, wie sieht's denn da aus, Herr Röke?
Ja, im Mai 2040 stehen wir kurz vor den Olympischen Paralympischen Spielen in Hamburg. Das wird natürlich ein olympisches und paralympisches Sommermärchen, wo wir die Welt hier bei uns zu Gast bei Freunden haben. Wir wollen aber nicht nur eine großartige Sportveranstaltung im Jahr 2040 in Hamburg hier erleben, sondern wir wollen mit den Spielen ganz viel für ganz Hamburg auch erreichen. Die Spiele sollen ein Motor sein für die Wirtschaft, für mehr Barrierefreiheit, für mehr Grünflächen in der Stadt, vor allem für bessere Sportanlagen, für eine insgesamt lebenswerte Stadt. Was aber mindestens genauso wichtig ist in diesen irren Zeiten, in denen wir gerade leben, wir wollen Spiele, die für Vielfalt, Freiheit und Respekt stehen. Werte des Sports und auch Werte der Freien und Hansestadt Hamburg. Und ich finde, das ist vielleicht noch viel wichtiger, dass wir es im Jahr 2040 alle miteinander geschafft haben, diese Werte, Vielfalt, Freiheit und Respekt für unsere Stadt, aber auch für unser Land zu verteidigen. Und ich muss leider sagen, dass das wahrscheinlich nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir alle unseren Teil dazu beitragen müssen. Und das ist insofern mein ganz fester Wunsch. Ich bin Optimist, dass uns das gelingen wird. Aber das ist das Allerwichtigste für das Jahr 2040, dass diese Werte Vielfalt, Freiheit und Respekt für uns in Hamburg immer noch so auf unserer Fahne stehen und für uns als Deutschland im ganzen Land auch immer noch die Werte sind, nach denen wir leben.
Ja, vielen Dank, Herr Röke. Ich würde mal ganz gerne einfach so auch so ein bisschen zum Aufwärmen. Bei Ihnen, wenn Sie mögen, dürfen Sie mir ein kleines Stimmungsbild geben. Wer wird denn am 31. Mai für Olympische Spiele in Hamburg stimmen? Wer wird dagegen stimmen? Das würde ich sagen, Herr Röke, gibt Ihnen Rückenwind. Ich habe mich ja auch geoutet, habe viel Prügel bekommen, aber das ist im Preis mit drin.
Also ich kann gern mit allen, die noch dagegen sind, an der Bar dann später noch diskutieren.
Das ist ein Angebot, dann müssen Sie aber auch die Getränke bezahlen.
Okay, Deal.
Ja, ich mache mal weiter. Wir sind wieder im Time-Tunnel. Malte Siegert, Sie kommen am 4. Mai 2040 aus dem Bunker. Wie sieht's aus?
Ja, ist die gleiche Uhrzeit, aber es ist immer noch 30 Grad draußen. Es ist leider klimawandelbedingt doch spürbar wärmer geworden, auch schon Anfang Mai. Aber 10 Jahre lang haben Themen wie Klimawandel oder Biodiversitätsverlust politisch gesehen keine Rolle gespielt, weil sie überlagert wurden von Fragen von Krieg, von Geopolitik und. Aber man hat dann doch Anfang der 30er Jahre gemerkt, wenn wir so weitermachen und das nicht beachten, dann wird es schwierig. Also hat Hamburg angefangen, auch schon sich um seine Grünflächen zu kümmern, hat mehr Geld investiert und hat erkannt, dass für die Frage des Stadtklimas eine vernünftige Grünversorgung essentiell wichtig ist. Auch für den Fall, dass Olympische Spiele kommen sollten, damit die Sportlerinnen und Sportler vernünftig sozusagen auch sich in der Stadt bewegen können, damit sich aber auch die Menschen in dieser Stadt sozusagen wohlfühlen, dass man eben halt adäquat dafür gesorgt hat, dass eine Grünversorgung da ist. Man hat den Verkehr auch etwas zurückgedrängt. Wir haben mehr autonomes Fahren, wir haben Automobilität, wir haben selbstfahrende Busse in der Stadt. Wir haben eine sozusagen Transformation der Mobilität, die dafür sorgt, dass in der Stadt größere Räume sind, die von Menschen bespielt werden können und nicht nur von Autos. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und insofern sehe ich sozusagen, obwohl wir schon in einer klimatisch anspruchsvolleren Welt leben werden, auch Chancen, dass wenn Politik und Verwaltung die richtigen Weichen stellen, wir eine Chance hätten, 2040 auch noch hier aus dem Bunker rauszugehen. Es sind 30 Grad, aber wir haben vielleicht hier rund ums Heilige Geistfeld auch deutlich mehr Grünversorgung und eine etwas bessere Kühlung der Stadt, weil eben halt die Aufheizung, die wir natürlich durch die Sonne haben, auch zurückgedrängt werden muss.
Deshalb haben wir auch den Bunker begrünt, damit, wenn es heiß ist, nicht ganz so schlimm ist, wenn Sie rausgehen aus dem Time-Tunnel. Ja, Frau Offen, auch Sie quasi mit dem Blick auf die Wirtschaft. Mai 2040, wie ist die Lage?
Ich komme raus aus dem Bunker und dann werde ich abgeholt von so einer kleinen, autonom fahrenden Autokapsel und die fährt mich auf die andere Seite der Elbe nach Harburg. In Harburg, da schlägt das industrielle Herz unserer Stadt und was dazugekommen ist, ist ganz viel Innovation, ganz viele Start-ups und unsere Technische Universität Harburg, die heute zu den kleinsten in unserem Land gehört, ist zu einer der profiliertesten geworden und hat nicht nur ein sogenanntes Exzellenzcluster, sondern mindestens drei. Und von Harburg aus produzieren wir Lösungen oder schaffen Lösungen zum Beispiel auch im Kampf gegen den Klimawandel und produzieren so innovative Produkte, die in die ganze Welt verkauft werden. Und dann steige ich in die Kapsel wieder ein, wenn ich in Harburg bin und fahre in die Science City Hamburg-Bahrenfeld. Da wird gerade das Olympische Dorf abgebaut, weil da haben ja auch die Spiele stattgefunden. Und dort werden dann, ich glaube, 4.500 Wohnungen geschaffen für 9.000 Hamburgerinnen und Hamburger in einer Science City Hamburg-Bahrenfeld. Und dort ist Wissenschaft auch ganz auf Nummer eins. Und diese Entwicklung dieser beiden Orte hat dazu beigetragen, dass wir in Hamburg uns an die Spitze der Innovations- und Wirtschaftsmetropolen in Europa gesetzt haben und dass wir London und Zürich und vielleicht sogar Stockholm überholt haben. Das wäre mein Wunsch.
Ja, vielen Dank. Ich finde, da kann man klatschen. Was ich wirklich schön finde, ist, und das ist auch irgendwie eine Ressource, die immer seltener wird. Das waren drei optimistische Szenarien und ich glaube, davon könnten wir mehr gebrauchen, davon brauchen wir auch mehr. Vielleicht springen wir jetzt in unsere drei großen Abendthemen rein. Mit Olympia haben wir begonnen. Dann würde ich sagen, machen wir da auch weiter. Das Zucken war gar nicht ganz verkehrt, weil da sind Sie als Erster dran. Es geht um die Spiele. Die Abstimmung naht. Wir haben ja gerade ein Stimmungsbild bekommen, also wenn das quasi so durchgeht, dann können Sie am 31. quasi eine Flasche Shampoos aufmachen. Ne? Was rechnen Sie denn mit welchem Ergebnis?
Also grundsätzlich sind Abendblattleserinnen und ihre Gäste hier natürlich schlau. Insofern nehmen wir das Ergebnis. Ich bin derzeit viel unterwegs in der Stadt, führe viele Gespräche. Wir diskutieren mit Befürwortern und mit Gegnern. Ich finde, man kann dafür sein, man kann dagegen sein, aus guten Gründen. Aus meiner Sicht sind die Chancen größer. Sie haben es auch angesprochen, vor dem Hintergrund, dass die Spiele eben auch ein Symbol sein können, um unsere Zukunft mutig und mit Optimismus anzugehen. Und das ist, glaube ich, gerade auch in den Zeiten, in den irren Zeiten, in denen wir leben, eben auch ein Gestaltungsprojekt ist, wo wir eben auch unsere Zukunft in die Hände nehmen und es nicht den Angstmachern überlassen am rechten und linken Rand, sondern dass wir mutig unser Schicksal in die Hände nehmen, nicht nur für den Sport, sondern insgesamt, um Hamburg zu einer lebenswerteren Stadt zu machen und auch gerade die Perspektiven auch für die Wirtschaft und für die Arbeitsplätze abzusichern und dabei auch alle Themen zusammenzudenken. Wir wollen mit den Spielen ja auch Hamburg nachhaltiger gestalten, auch ein grünes olympisches Band quer durch die Stadt. Wir wollen Hamburg barrierefreier machen, wir wollen bessere Busse und Bahnen, wir wollen es insgesamt viele Dinge besser machen in Hamburg.
Viele Dinge besser machen. Wenn ich so die Kampagne betrachte und mit Menschen spreche, höre ich ganz oft, irgendwie bin ich emotional noch nicht angesprochen. Fehlt so ein bisschen, also wir haben jetzt ganz viele Argumente gehört, warum wir dafür sein sollen oder auch nicht. Aber warum das Herz am Ende für Olympische Spiele schlagen soll, das wissen, glaube ich, viele Leute nicht.
Ich finde, im Kern geht es bei Olympischen und Paralympischen Spielen um Sport. Und deswegen sind wir auch immer mit Sportlerinnen und Sportlern unterwegs. Und wenn man die einmal darüber reden hört, was für sie Olympische und Paralympische Spiele bedeuten, dann ist das Herz, glaube ich, erwärmt von jedem, der das hört. Ich glaube, dass die Olympischen Spiele die Veranstaltung auf der ganzen Welt bleiben, die so viele Menschen in friedlichem Respekt vereinen und zusammenbringen, wie sonst gar nichts mehr auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das tut uns in Zeiten wie diesen nötiger denn je. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir gerade auch mit den Paralympischen Spielen eine riesige Chance als Stadt haben, weil wir dadurch nämlich Menschen mit Behinderung eine Sichtbarkeit begeben, die sie sonst nie bekommen. Und dass wir Hamburg zur barriereärmsten Metropole in ganz Deutschland machen wollen, das ist irgendwie kein Nebenprodukt, sondern es ist essentiell für diese Stadt, weil wir in einer alternden Gesellschaft leben. Jede Barriere, die abgebaut wird, ist eine gute Barriere und das können wir mit den Paralympischen Spielen ganz besonders erreichen.
Ich würde erst gerne mal das Mikrofon an Malte Siegert nicht weiterreichen, der hat ja jeder sein eigenes Mikrofon. Aber wenn man so schaut, der NABU, der BUND, der Zukunftsrat, sie alle haben sich das Konzept angeschaut und gesagt,
Wir kommen am Ende des Tages zu der Erkenntnis, das ist nicht gut für die Stadt. Stimmen Sie mit Nein. Warum?
Naja, also man kann auch Positives sozusagen potenziell in der Entwicklung sehen. Aber unbestritten ist, dass natürlich Einflüsse auf sozusagen Gebietsverluste, also Grünverluste sozusagen damit einhergehen, wenn man eben interne Sportstätten baut, auch wenn es in diesem Falle wenig sind. Jetzt gehört ja das Olympiastadion nicht direkt dazu, weil das Narrativ ist ja, das wird ja das Stadion des HSV in Zukunft, insofern zählen wir das gar nicht zu Olympia dazu. Trotzdem gehen aber 7 Hektar Wald verloren. Und dadurch, dass die Stadt ja aktuell schon Schwierigkeiten hat, die Grünflächen sozusagen und die Waldflächen nachzupflanzen und überhaupt welche zu finden in der Stadt, aber immer erzählt, dass sie das tun will, aber die Ausgleichsflächen in Wahrheit in Schleswig-Holstein macht, wird es natürlich dann irgendwann schwierig zu glauben, wie man denn das eigentlich alles erreichen will. Und das grüne Band, was geplant ist, auch schön, ist aber auch schon vor Olympia geplant gewesen. Das hat sozusagen der ehemalige Umweltsenator Jens Kerstan schon im Naturschutzrat vorgestellt, zu einer Zeit, wo wir noch gar nicht über Olympia gesprochen haben. Also da könnte man ja genauso gut sagen, ja, wenn ihr denn dieses grüne Band machen wollt, warum macht ihr das dann nicht auch ohne Olympia? Und insofern gibt es natürlich auch Vorhalte, die sich vor allem gerade gegen diese oder um die Frage drehen, welche negativen Einflüsse hat das weiter für eine Verdichtung der Stadt? Und wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir diese Aufheizung haben in gewisser Hinsicht und dass es eben halt schon herausfordernd genug ist, eigentlich die Stadt auch perspektivisch so zu kühlen, wenn wir eben halt die Effekte des Klimawandels mit einbeziehen. Und insofern sollte man sich eben halt sehr gut überlegen, wie gehen wir mit den Straßenbäumen um, die auch von den Velorouten in Teilen, ja, sagen, quote-unquote bedroht sind. Wir haben natürlich viele Zielkonflikte. Und insofern ist die Frage, haben wir nicht schon genug Zielkonflikte, die wir aufgrund der normalen urbanen Entwicklung haben, also die wir für Verkehrsinfrastruktur haben, die wir für alle möglichen anderen Gewerbegebiete, für Industrie haben, brauchen wir dazu auch noch Olympia, um das noch zusätzlich zu beschleunigen? Und das macht es so ein bisschen so herausfordernd. Ich will aber gar nicht mal sagen, dass es nicht auch positive Effekte geben kann, die mit Olympia einhergehen, wenn man sich jetzt die Frage überlegt, was bedeutet das für den ÖPNV und für den Ausbau der Infrastruktur auf der Ebene. Und es ist eben halt, glaube ich, immer eine Frage, wie guckt man auf die Welt? Und wir sind eben ein Naturschutzverband vor allem und wir gucken eben vornehmlich auf die Frage von Natur und Naturverlust. Aber wir sind auch ein Umweltverband und natürlich sind Fragen der Transformation von Stadt in Bezug auf die schienengebundenen Verkehrssysteme auch wichtig mitzubedenken. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen und die würden sicherlich auch gefördert werden, wenn man sozusagen Olympia nach Hamburg bekommt, weil man dann natürlich noch zusätzliche Mittel für Infrastruktur kriegt. Also was ich damit sagen will, ist, es ist ein komplexes Thema und es eignet sich nicht dafür, einfach zu sagen, es ist schwarz oder weiß, sondern es ist eben halt differenziert zu betrachten und nachher muss man wirklich dann sehr ausgewogen für sich zu einer Bewertung kommen. Und wenn man es jetzt sozusagen rein aus der Umwelt-Naturschutzperspektive sieht, dann sprechen eben halt die Fragen des Grünverlustes eher aktuell dagegen.
Nun können wir ja schlecht mit Jein stimmen. Vielleicht das Mikrofon noch mal ganz kurz in der Hand behalten, weil es war jetzt nicht der NABU, es war der BUND. Der hat also quasi für alle 4 Standorte mit den 4, ich hätte fast Standortältesten, mit den 4 Vorsitzenden des BUND gesagt, warum es in München, Hamburg, Rhein-Ruhr und Berlin nicht klappen kann. Daher so ein bisschen so die vielleicht auch schwierige Frage. Wie müssten denn Olympische Spiele aussehen, dass die Umweltverbände sagen, ja, kann man machen?
Also ich muss überlegen, wie ich das jetzt so sage. Man kann schon Olympische Spiele, glaube ich, auch gegenwärtig so organisieren, dass sie sozusagen mit vergleichsweise wenig Neubau Einschlag für Natur und Umwelt sozusagen organisiert werden können. Aber du wirst es eben nicht ohne tun können. Und ich glaube, am Ende ist die Frage der Abwägung für die Beteiligten, also für uns jetzt auch, wenn wir uns angucken, welche anderen Begehrlichkeiten in Stadtentwicklung auch noch mit anstehen. Und da geht es dann eben halt auch um das Thema Wohnungsbau, wo die Stadt auch sagt, ja Kinder, die Stadt wächst, da brauchen wir jetzt aber auch noch neue Flächen. Wir brauchen Oberwilwerder, wir brauchen Fischbäckerräten, wir brauchen aber auch Wirtschaftsentwicklung. Oh, der Hafen soll aber auch noch nach Süden wachsen. Ne? Der soll ja dann sozusagen noch ins Hafenerweiterungsgebiet reinwachsen, wo es heute noch grün ist. Die Flächen brauchen wir aber auch. Wir brauchen neue Gewerbegebiete. Wir brauchen das alles. Und irgendwo muss man dann unter Umständen auch mal sagen, ja, jetzt haben wir aber ein Problem, weil wir eben diese anderen Ziele den Klimaschutz, die Klimafolgen, den Verlust der Biodiversität auch mit betrachten müssen. Und deswegen auch diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil man sich fragen muss, was bringt das uns oder was hat das eben für Risiken? Und das ist, ich sag's nochmal, das ist eine schwere Frage. Sie merken das, ich eire rum, weil es eben nicht so einfach ist, es ist eben nicht schwarz-weiß. Unsere Welt ist extrem komplex und deswegen setze ich mich immer dafür ein, dass wir uns bemühen, innerhalb des Verbandes, innerhalb sozusagen von den Akteuren, die miteinander sprechen, differenziert die Sachen ansprechen und eben nicht sozusagen in Plattitüden oder in Polarisierung uns unterhalten, sondern gucken sozusagen, was sind die Punkte, und am Ende ist es eine Abwägung, die dann jeder, du hast es ja auch schon gesagt, für sich treffen muss. Ich hoffe, das war halbwegs klar, aber das ist eben nicht einfach. Also,
oder einfach sagen, das geht nicht. Wie bitte? Oder einfach sagen, unter den Aspekten des Umweltschutzes kann man Olympische Spiele eigentlich nicht, wenn man das ganz streng und auf die einen Sätze nicht durchführen und dann...
Ich finde ja, Malte, du hast ja die Herausforderung dieser Stadt super beschrieben. Und natürlich gibt es ganz viele Ziele und Herausforderungen, die Hamburg hat. Also die Mietenproblematik lösen, ein attraktiver Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort bleiben, damit die Leute hier weiter in Arbeit sind und Geld verdienen können. Das sind ganz, ganz viele Herausforderungen. Das Ganze nachhaltig, ökologisch gestalten, eine alternde Gesellschaft abbilden. Nur die entscheidende Frage aus meiner Sicht ist eben, schaffen wir das mit den Spielen besser oder ohne? Und ich glaube ganz sicher, die Olympischen und Paralympischen Spiele sind kein Allheilmittel, um alle Konflikte dieser Welt zu lösen. Sie sind auch kein Allheilmittel, um das Mietenproblem in Hamburg zu lösen oder insgesamt Hamburg zu einer komplett biodiversen Stadt zu machen. Ich glaube aber, in einer Konstellation, wo die Olympischen und Paralympischen Spiele mit einer großen Wahrscheinlichkeit so oder so in den 40er Jahren in Deutschland stattfinden werden, und wir nicht vor der Wahl stehen, ob sich Deutschland um die Olympischen und Paralympischen Spiele bewirbt, sondern eigentlich nur noch vor der Frage stehen, wo kommen die Olympischen und Paralympischen Spiele hin, und damit ganz viele Standortfragen von Hamburg verbunden sind. Wo fließen private Investitionen hin? Wo landen Innovationen? Was ist ein Zentrum für Wissenschaft und Innovationen? Wo fließen auch öffentliche Investitionen in große Nahverkehrsprojekte, in den Hauptbahnhof, in die U5, in die S6, in schienengetriebenen, 100% erneuerbare Energien betriebenen Verkehr. Wo fließen die alle hin? Bei dieser Frage wird die Frage, ob Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg stattfinden oder in München, eine riesige Rolle spielen. Und deswegen sage ich, wir lösen nicht alle Probleme Hamburgs mit den Spielen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit den Spielen mehr Probleme lösen als ohne die Spiele, die ist wahnsinnig groß.
Das war jetzt ein flammendes Plädoyer. Frau Offen, das Interessante ist ja, dass die ursprüngliche Idee zumindest 2003 aus der Kammer kam, mit der Bewerbung für Olympische Spiele. Wir wissen, hat jetzt 2003 nicht so gut geklappt. Da gab es einen cellospielenden Oberbürgermeister von Leipzig, der uns quasi die Stimmen wie die Wurst vom Brötchen gezogen hat. 2012 gab es dann wieder, auch von der Kammer angeführt, die Idee. Hat jetzt auch nicht so rasend gut geklappt, 2015 dann in der Abstimmung. Dieses Mal hält sich die Kammer, finde ich, sehr zurück. Bewusst, damit es diesmal klappt?
Nein, also die Hamburger Wirtschaft ist ja ganz klar für die Olympischen und Paralympischen Spiele und hat ja auch sehr viele Mittel bereitgestellt, um transparent machen zu können, was für ein tolles Konzept das ist. Und ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel dran, dass auch die Hamburger Wirtschaft und auch die Kolleginnen und Kollegen vom Olympia-Vorprojekt auch zusammen überlegen, wie kann man die Themen auch sichtbar machen, und dass die Wirtschaft da auch unterstützt hat mit Geldern, zum Beispiel bei der ersten Drohnen oder beziehungsweise bei der ersten Lichtshow und auch bei der zweiten Lichtshow. Also da gibt es, glaube ich, ein klares Commitment. Und aus Sicht der Hamburger Wirtschaft ist es so, Olympische Spiele und Paralympische Spiele führen immer auch zu einem Wachstum des BIPs zum Beispiel. Also das ist zu sehen in dem Jahr, wo ausgetragen wird, meistens auch noch in dem Jahr danach oder davor. Das heißt, das ist wirklich auch gut belegt.
Also Paris, London sind gewachsen, die Städte, die Wirtschaft ist gewachsen wegen der Spiele.
Genau, man kann das sehen, dass halt Firmen beschäftigt werden, dass sie Aufträge bekommen. Und in Paris ist es tatsächlich so gewesen, dass 90% französische Unternehmen Aufträge erhalten haben und 80% der Aufträge auch an kleinere Unternehmen gegangen sind, weil die das so clever gemacht haben mit den Ausschreibungen, dass sie halt nicht so Riesenaufträge ausgeschrieben haben, sondern eher kleinere. Und da wurden Aufträge im Wert von 5 Milliarden Euro ausgeschrieben. Und natürlich ist das ein Boost für eine Wirtschaft vor Ort und führt zu Beschäftigung. Also nachgewiesen ist das auch wirklich in der Literatur, dass das rund um die Spiele in den Jahren auf jeden Fall der Fall ist. Und das ist natürlich auch ein toller Impuls für eine Stadt wie Hamburg.
Ja, dass man Dinge tun kann, das glaube ich schon und dass daraus auch Dinge resultieren. Aber ich glaube, und was ich noch nicht so richtig gesehen habe, auch bei diesem ganzen Konzept, was man bisher gemacht hat, sozusagen, wie die Stadt eigentlich sozusagen sich grundsätzlich transformieren will. Also gar nicht mal nur, was jetzt mit den Olympischen Spielen zu tun hat, so ganz direkt, sondern die Frage, wie nutzen wir eigentlich die Chancen? Ich hatte die Chance mit dem stellvertretenden Bürgermeister von Paris, der Sportbürgermeister, auf einer Veranstaltung vom Vorprojekt eine halbe Stunde lang ganz in Ruhe zu sprechen, der eben halt ganz klar einen Plan gehabt hat. Der hat gesagt, ich bin Sozialist, ich wollte die Stadt verändern. Und meine Bürgermeisterin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die wollte das auch. Wir haben verkehrsberuhigte Straßen an der Seine gehabt, wir werden die Champs-Élysées beruhigen, wir haben die Fahrradmobilität entwickelt, wir haben richtig krass 70.000 Parkplätze als Ziel abgebaut. Also man hat wirklich gesagt, wir greifen in die Stadt ein und wollen sie richtig bewusst verändern. Und ehrlich gesagt, diese Vision, die fehlt mir komplett. Ich würde mir so wünschen, dass, wenn man denn über Olympia spricht, dass man nicht sagt, ja, wir machen Olympia und lassen alles andere so weiterlaufen, sondern dass man wirklich eine richtige Idee hat, wie man diese Stadt dauerhaft auch nachhaltig verändert. Und wo es dann nämlich genau auch darum geht, wem gehört die Stadt? Und das ist überhaupt nicht gegen das, ich fahre auch Auto, ne? Nicht, dass jemand sagt hier so, oh, das ist wieder einer, der nicht Auto fährt. Ich fahre Auto, ich nutze aber auch öffentlichen Verkehrsmittel und so, aber ich bin schon der Meinung, die innere Stadt im größeren Bereich kann autofrei sein. Wir brauchen da andere Systeme, wir brauchen mehr sozusagen, also unter Umständen auch irgendwann auch diese autonom fahrenden Busse, um die Mobilität in der Stadt zu verändern. Wir brauchen eine Stadt, die atmet, wo Menschen sich aufhalten können und wollen. Und das, was wir aber haben, ist nach wie vor die autogerechte Stadt der 70er Jahre und an der will man überhaupt nicht richtig drehen. Das wollten aber die Franzosen, die hatten eine Vision. Und mir fehlt eben genau die Vision, was können wir denn neben Olympia noch erreichen, wenn wir wirklich daran denken, diese Stadt fundamental umzukrempeln. Und dieses fundamental umzukrempeln, ehrlich gesagt, das kann ich nicht sehen.
Deshalb sitzen wir hier, um Visionen quasi zu entwickeln.
Vielleicht also wir haben ja den, vielen Dank Malte, wir haben ja den, wie du erwähnt hast, den stellvertretenden Bürgermeister auch eingeladen. Viele von Ihnen werden sich auch noch an die Bilder von Paris erinnern können. Wir wollen auch daran anknüpfen, an solche Spiele, die ein solch schönes Festival in einer Stadt sein können und sich eben auch und auch die schönen Seiten einer Stadt so präsentieren können. Der hat uns gesagt, so weit und so konkret, wie ihr die Punkte schon ausgeplant habt, 10 bis 18 Jahre vor der Veranstaltung waren wir um Meilen nicht. Um Meilen weit waren wir nicht so weit, so lange vor der Veranstaltung. Wir wollen Hamburg nochmal. Auch die ökologische Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein super Beispiel. Und auch das grüne Band, was du erwähnt hast, Malte, wofür es tatsächlich schon Pläne gibt. Es gibt Pläne für das grüne Band, ein quer durch Hamburg laufendes Band von Parks an der Elbe entlang, vom Norden, vom Volkspark bis runter in den Süden nach Allermöhe, Ausweitung von Grünflächen durch die ganze Stadt, Sportanlagen in diesen Flächen. Diese Pläne gibt es schon ganz viele Jahre. Es gibt auch schon die Pläne von der Sanierung des Hauptbahnhofes seit ganz vielen Jahren. Es gilt auch schon die UN-Behindertenrechtskonvention seit ganz vielen Jahren. Nur der Motor, um sie umzusetzen, den gibt es nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, die Olympischen und Paralympischen Spiele, die können eben ein solcher Motor sein, eine Stadt zum Besseren zu verändern. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir sind ja mit der Stadt im Gespräch, wir laden alle Menschen immer ein, wir sind es, die entscheiden, auch da alle zusammen, wie wir diese Spiele in Hamburg gestalten und auch unter was für ein Motto wir die setzen. Ich habe gesagt, Vielfalt, Freiheit und Respekt. Ich glaube, das ist etwas, was zu Hamburg passt. Ich will mal kurz einen Ausblick auf das Wochenende liefern. Und ein weiteres durchschlagendes Argument, finde ich,
Wir, Hamburg, ist die Stadt, die seit über 800 Jahren einen Hafen hat. Wir wissen, wie das ist, wenn Menschen hier zu uns in diese Stadt kommen. Wir wissen das, wie das ist, wenn Menschen hier zu Gast bei Freunden sind. Ich finde, wenn wir auch darüber reden, was ist denn das moderne Deutschland, was wir verkörpern wollen, auch mit diesen Olympischen und Paralympischen Spielen, ist das München sozusagen mit, sorry Markus Söder, einem verlängerten Oktoberfest?
Er ist nicht da.
Ja, okay. Aber hat er so gesagt, ist das ein verlängertes Oktoberfest oder wollen wir diese Werte, Vielfalt, Freiheit und Respekt, als Stadt der Brücken, als Tor zur Welt mit dieser Bewerbung verkörpern? Wollen wir ein modernes Deutschlandbild, was für Digitalisierung, Weltoffenheit, Innovation steht, in unserem Hamburg, was sich mit dem Hafen ganz gut damit auskennt?
Wichtiger Punkt, das Deutschlandbild. Das Deutschlandbild in der Welt ist ja sehr geprägt von Lederhose, Bayern, Oktoberfest. Und das ist wirklich eine reale Chance für Hamburg, Norddeutschland und Hamburg ganz anders auf die Karte zu packen und dieses Deutschlandbild, was sehr stark vom Süden geprägt ist, dem auch nochmal ein anderes Bild zu geben und zu zeigen, was wir hier im Norden sind und was wir können. Und ich glaube auch, dass Olympia im Hinblick auf Standort, Marketing, auf was ist Hamburg, kennt man Hamburg, natürlich einen riesen Impuls setzen kann. Und ich glaube auch, dass die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele wichtig und richtig ist und uns wirklich in ganz vielen Feldern weiterbringt. Und wir müssen das schaffen, alle miteinander. Ich glaube aber, dass wir auch noch ganz viele andere Dinge tun müssen, um Hamburg auch wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Wir dürfen nicht denken, ne, hast du ja auch schon gesagt, das ist wichtig, um viele Dinge zu bewegen. Es ist aber kein Allheilmittel. Wir müssen auch noch ein paar andere Dinge, ein paar andere Stellschrauben drehen, damit wir auch in Hamburg vorne bleiben.
Ja, dazu kommen wir gleich noch vielleicht. Um auch den Olympia-Part bald abzuschließen. Viele Leserinnen und Leser sagen uns, das alles können wir auch ohne Olympia haben. Ist ein bisschen quasi diese Frist, die wir uns selber setzen. Ich denke da so ein bisschen an meine Tochter, wenn ich der sage, das muss nächste Woche fertig sein. Hilft das nicht viel? Wenn sie weiß, sie schreibt die Arbeit, dann fängt sie an. Ist das so? Braucht Politik ein festes Datum? Vorher wird das nichts?
Ich glaube, das brauchen wir alle, oder? Also vielleicht ist das ja auch ein bisschen so, also kann jeder in sich hineinhorchen, ein bisschen so wie mit einer Geburtstagsparty, die man macht. Vorher denkt man so, soll ich das wirklich machen? Ist echt viel Aufwand, kostet auch Geld, ist das nicht zu teuer? Ist es mir das wert? So, und alle sind immer am Zweifeln. So, wenn der erste Gast kommt, ist man eigentlich dann meistens schon ganz gut gelaunt und also mir geht es zumindest so, wenn die dann stattgefunden hat, freue ich mich, dass ich es gemacht habe. Und das ist im Übrigen bei Sportveranstaltungen auch immer ganz genauso. Also ich darf erinnern an das Sommermärchen 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft, da haben wir vorher auch alle relativ kritische Debatten miteinander geführt, ob das alles gut geht, wer in die Stadien darf, sozusagen, werden die Stadien fertig, ist das alles sicher etc. Ganz viele kritische Debatten, mit dem Eröffnungspfiff war es vorbei. In Paris bei den Olympischen Paralympischen Spielen war das gar nicht so ganz unähnlich wie bei uns. Auch kritische Debatten ist auch gut in einer freiheitlichen Demokratie, dass wir kritisch miteinander diskutieren und macht uns aus. Nach den Olympischen und Paralympischen Spielen waren in Paris 80% der Meinung, das war eine gute Idee, diese Spiele gehabt zu haben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das in Hamburg gehabt haben werden im Jahr 2040, dann werden wir auch alle ziemlich froh sein, dass wir es hier gehabt haben werden.
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden und das geht hier so ein bisschen durcheinander zu die Frage, was machen Olympische Spiele selbst, diese zwei Monate oder diese, ne, also diese beiden Teile, Paralympische Spiele und Olympische Spiele, was machen die mit Gesellschaft und was machen die mit der Stadt und was macht der gesamte Prozess hin zu Olympischen Spielen und danach, was macht das mit einer Stadt und welche transformatorischen Kräfte gehen da mit einher oder nicht oder aber auch welche Risiken, die man jetzt nicht einfach so wegreden kann. Also wenn ich jetzt sage nochmal mit dem Thema 7 Hektar Wald ist das Mindeste und plus noch wahrscheinlich ein bisschen was anderes und man hat noch nicht mal eine Idee, wo man das sozusagen eigentlich in Hamburg entwickeln will und sagt immer, ja, ist gleich mal in Schleswig-Holstein aus, muss man auch sagen, nee, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die Dinge dann hier auch organisiert bekommen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist der langfristige Prozess, also das vor und dann langfristig nach Olympia. Und das andere ist das Erlebnis selber. Und das geht mir in der Debatte auch manchmal ein bisschen, du kannst das ja super, du bist ja ein super Verkäufer, kannst das auch super machen. Also richtig die Lampe anzünden und so. Das finde ich auch gut. Das ist auch deine Aufgabe, auch dafür zu werben, dass sozusagen, dass das ein Esprit hat und dass damit auch was passieren kann. Das verstehe ich auch schon gut. Und trotzdem muss man auf der anderen Seite gucken, was heißt es eben für Stadt in Gänze und welche eben unter Umständen negativen Aspekte bleiben dann auch, wenn die ganze IOC-Karawane wieder abgezogen ist.
Okay, dann würde ich vielleicht diesen Olympia-Blog mit einer kleinen persönlichen Geschichte abschließen, weil wir gerade vom Sommermärchen sprachen, weil das war quasi mein Moment, nicht 2040, aber 2006 oben auf dem Bunker. Vielleicht wird es der eine oder die andere noch erinnern, da war oben eine Velux-Lounge, so hieß das. Eigentlich ein PR-Gag aufgebaut, da konnte man auf dieses Fanfest schauen. Und die Präsentation war im Mai, Ole von Beuys war damals Bürgermeister. Und wie es so sein sollte, der erste große Olympiatermin in Hamburg, es regnete Hunde und Katzen. Die Leute standen da oben in diesem Holzbau, fragten sich, was soll der Scheiß? Draußen regnete es. Ich bin dann mit dem Bürgermeister runtergegangen. Der sagte, na, das kann ja heiter werden. Und guckte so aufs Wetter, so ein bisschen ironisch. Kam in die Redaktion. Zwei Kolleginnen erzählten mir erstmal, was für ein Unsinn das sei, diese komischen Fußballer und die Fans in die Stadt zu locken. Und drei Wochen später begannen dann die Spiele. Und eine dieser Frauen, die mir vorher noch erzählte, wie schlimm sie die Fußball-Weltmeisterschaft findet, fragte mich, brauchen Sie noch Fähnchen für Ihr Auto? Ich habe zwei über. Da habe ich gedacht, vielleicht kann das wirklich die Stimmung drehen. Es war hier im Bunker, deshalb fiel mir das gerade ein. Schauen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir können alle mitstimmen. Ich gebe zu, ich bin hier in dieser Sache echt unjournalistisch. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Aber ich bin auch Hamburger und ich finde, das ist eine Chance. Da muss man auch einfach mal sagen, wofür und wogegen man ist. Wir machen mal einen Punkt und gehen weiter zum nächsten Thema. Denn das war auch eine Volksabstimmung. Die hat schon stattgefunden. Die war erfolgreich, die ist so ausgefallen, wie Malte Siegert sich das gewünscht hat. Heute mit so einem halben Jahr Abstand, immer noch glücklich?
Ach, jetzt Klimaentscheid, ach so, ich dachte...
Wir haben das Thema gewechselt.
Ja, es hätte ja auch sein können, der Volksentscheid zum Thema Hamburgs Grünerhalten, den wir vor ein paar Jahren gemacht haben, mit dem wir sozusagen auch hier sehr stark die Stadt verändert haben. Ja, Zukunftsentscheid würde ich jetzt mal sagen, ist immer noch so eine Frage, wie geht Stadt damit um? Da kann man ja jetzt noch gar nicht so sagen, der Bürgermeister hat gesagt, bis 2030 müssen wir erstmal gar nichts machen und dann gucken wir mal. Das halte ich für ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt. Da würde ich mir ein bisschen mehr Ambitionen wünschen, aber in Wahrheit wird jetzt erstmal geguckt, wie kann man eigentlich die ganzen Ergebnisse, die sich so gesehen jetzt daraus entwickeln oder die Handlungen umsetzen tatsächlich in Maßnahmen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich bin jetzt überhaupt nicht euphorisch, weil ich auch die Hindernisse sehe, die es eben halt auch jetzt gibt, also auch gerade auf der wirtschaftlichen Seite. Ich kann sehr gut verstehen, dass es sozusagen auch Wirtschaftsunternehmen gibt, die davor einen großen Respekt haben. Auf der anderen Seite muss man mal ehrlicherweise sagen, es gibt ja keine Sanktionsmechanismen. Es ist ja nicht so, dass jetzt das Fallbeil fällt oder dass nachher irgendjemand in den Umweltverband kommt und irgendjemand verklagt, sondern es ist sozusagen eine Ansage, 5 Jahre vorher klimaneutral zu werden und dann gucken wir mal, würde ich sagen, wie weit wir kommen. Was mich nervt, ehrlich gesagt, das ist das Gejammer. Es geht alles gar nicht und überhaupt und so. Anstatt mal zu sagen, okay, wir haben hier jetzt einen Auftrag quasi vom Volk und wir gucken jetzt mal, wie wir das bestmöglich und so verantwortungsvoll wie möglich umsetzen und wo sich alle unterhaken und sagen, das machen wir jetzt mal. Ich habe aber auch gemerkt, dass unmittelbar nach dem Entscheid, vor allem Andreas Dressel, der im Vorwege, also unser Finanzsenator, der ja im Vorwege sehr scharf auch sozusagen medial und in allen möglichen Foren sich gegen den Zukunftsentscheid gewendet hat, mehr oder weniger am nächsten Tag umgeschaltet hat und genau das gesagt hat und gesagt oder getan hat und mehr oder weniger gesagt hat, so jetzt gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Und kleine Anekdote, Andreas Dressel hat ein Forum, das nennt sich Forum Stadtwirtschaft, da lädt er alle Stadtwirtschaftsunternehmen, also städtischen Unternehmen ein, wo sie sich mit Verbandsvertretern wie mit mir darüber unterhalten, wie werden die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in den städtischen Unternehmen umgesetzt. Und bei der ersten Sitzung, die war ein paar Tage nach dem Zukunftsentscheid, hat er dann Annika Rittmann von Fridays for Future eingeladen und hat dann sozusagen mit uns zusammen und mit ihr diskutiert, wie man denn das jetzt machen kann. Das fand ich eine herausragende Geste. Also womit ich sagen will, man kann Dinge auch gestalten und ich wünsche mir einfach, dass man nach vorne guckt und jetzt die Chancen nutzt, die sich daraus ergeben. Denn nicht alles sind nur Risiken, es sind für viele Firmen auch sehr, sehr viele Chancen drin.
Julia Offen nickt.
Ja, Chancen und Risiken, genau so ist das. Und wir gehen davon aus, dass viele Hamburger Unternehmen das bis 20 und vielleicht bis 40, Entschuldigung, oder vielleicht auch vorher schon geschafft haben, weil sie schon früh damit angefangen haben, das für sich zu planen und auch festgestellt haben, ist vielleicht sogar ihr Geschäftsmodell, wenn wir jetzt so an Firmen wie 1,5 Grad denken, ja, die das sehr professionell machen, dass sie in den Haushalten die Heizungen zum Beispiel austauschen. Und dann wird es aber auch andere Unternehmen geben, die werden das nicht so schnell schaffen. Ja, es gibt viele Industriebetriebe, denen ist das nicht möglich. Die haben in Industrieanlagen investiert, die über viele, viele Jahre abgeschrieben werden müssen. Und das also ich glaube, es gibt zwei grundlegende Themen. Zum einen die Befürchtung, dass mit dem Zukunftsentscheid wirklich diese jährlichen Überprüfungen mit wesentlich mehr Berichtspflichten, mit wesentlich mehr Bürokratie einhergehen, bis hin zu Sofortprogrammen, ja, dass man dann irgendwie gucken muss, oh, wir haben es dieses Jahr nicht erreicht, dann müssen wir jetzt irgendwas abstellen. Und
dann vielleicht eben kurz erklären, das Monitoring, dass man also genau erhebt, wie viel CO2 ausgestoßen wird, ist ja damit eine neue Aufgabe für Unternehmen und ja für die ganze Stadt.
Und das ist eine große Befürchtung, ja, dass man damit in so die nächste Bürokratiefalle tappt und dass diese unternehmerische Initiative zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an, ja, ich mache jetzt mal für mein Unternehmen eine CO2-Bilanz und guck mal, wo stehe ich eigentlich und was sind eigentlich die nächsten Schritte, wie kann ich dekarbonisieren, dass man immer wieder mehr aufgehalten wird, ja, von mehr Bürokratie und gar nicht genug Energie in diesem Punkt stecken kann. Und das andere große Problem für Unternehmerinnen und Unternehmer ist, wenn sie keine Planungssicherheit haben, wenn sich ständig die Rahmenbedingungen ändern. Also puncto, ich investiere in eine Maschine, ja, die muss ich in 15 Jahren abschreiben und innerhalb dieser 15 Jahre haben Politikerinnen und Politiker es geschafft, dreimal Gesetze und Verordnungen zu ändern, dann ist das einfach wirklich schwierig. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, dass kurz vor dem Zukunftsentscheid hat die zuständige Umwelt, also die BUKEA, die Umweltbehörde, ein Gutachten veröffentlicht, wo das Hamburg-Institut und ich glaube das Öko-Institut veröffentlicht haben, was müsste man eigentlich machen, damit Hamburg 2040 klimaneutral werden kann. Und da haben die so ganz viele Sachen aufgeschrieben, die auch unfassbar auch die Wirtschaft verunsichert haben, wie wir müssen flächendeckend 30 einführen in ganz Hamburg oder wir müssen Industrieanlagen abschalten. Und das hat zu einer großen Verunsicherung geführt, die dann auch politisch nicht eingeordnet wurde. Ja, also dass man zum Beispiel heute wissen wir, Tempo 30 können wir in Hamburg gar nicht selber auf Landesebene einführen. Ja, da brauchen wir schon noch ein bisschen den Bund dafür, der die Straßenverkehrsordnung dann anpasst. Und dass diese Verunsicherung auch dann politisch nicht genommen wurde, dass man gesagt hat, na klar müssen wir euch rechtzeitig sagen, ja, was wir machen, damit ihr zum Beispiel Unternehmen euch auch darauf einstellen könnt. Und deshalb, ich halte das auch für einen Fehler, dass man erst in ein paar Jahren mal sagen will, wie der Pfad aussieht, weil für Unternehmen bedeutet das keine Planungssicherheit. Und das ist das, was uns nun wirklich immer wieder gespiegelt wird, dass das für Unternehmen essentiell ist.
Also gibt es da Unternehmen, die sagen, deshalb investieren wir jetzt erstmal nicht mehr?
Also ich habe jetzt nicht persönlich von einem Unternehmer gehört, der gesagt hat, so offiziell, ich investiere nicht mehr am Standort. Das werden Sie so wahrscheinlich auch öffentlich nicht hören, wenn es dann so ist.
Wollte ich gerade sagen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Unsicherheit verbunden mit steigenden zum Beispiel Energiekosten für energieintensive Unternehmen in Hamburg eine große Herausforderung ist. Und wir haben wirklich tolle Industrieunternehmen wie Aurubis, die Kupfer hier herstellen und die viel, 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 viel weniger CO2 verbrauchen oder ausstoßen für eine Tonne Kupfer, als wenn sie das irgendwo anders auf der Welt herstellen. Und es muss doch unser Ziel sein, dass wir auch die Arbeitsplätze, die Wertschöpfung und dann auch den geringeren CO2-Ausstoß hier, dass wir das in Hamburg halten können und dass wir gucken, dass wir die mitnehmen und denen eher was anbieten, dass das hier bei uns bleibt.
Aurubis investiert ja vor allem gerade in den USA und in Bulgarien. Gibt es denn auch Unternehmen, die bewusst sagen, hey, Hamburg geht voran, das ist der Standort, irgendwie, den wir uns aussuchen. Wir wollen ja nicht immer alles einseitig darstellen.
Naja, also es gibt ja vor allen Dingen diese Start-ups, das ist wirklich spannend, sich das anzugucken, die auch aus der TU, ich sage jetzt mal eins nach dem anderen, da ausgespuckt werden sozusagen aus dieser Tech-Schmiede. Und da gibt es Unternehmen wie zum Beispiel Traceless Materials, die stellen sowas Ähnliches wie, Sie kennen ja alle dieses Einweggeschirr, was man mal benutzt, wenn man eine Currywurst isst. Und die sind in der Lage, das aus Bioabfall herzustellen. Die brauchen halt keine fossilen Energieträger mehr dafür.
Für Olympia 2040 kein Einweggeschirr, sondern Traceless. So.
Oder zum Beispiel auch richtig cool, Kulipi, das sind junge Gründer, die auch aus der TU ausgegründet haben. Die haben das geschafft, dass die ein Palmöl herstellen, also wie Palmöl, nicht, aber man muss dafür keine Palmen mehr im Regenwald abholzen, sondern die können das im Labor machen. Ja, das kommt in Kosmetika. Das kann man auch, noch haben die keine Zulassung, aber man könnte das auch essen oder zum Beispiel in Nutella machen. Und bei der Produktion dieses synthetischen Palmöls ziehen die sogar CO2 aus der Abluft, zum Beispiel von Conti in Harburg, also ganz traditionelles Industrieunternehmen. Und das sozusagen, die sind jetzt hier entstanden, haben sich jetzt hier nicht unbedingt angesiedelt. Aber da sieht man, es gibt solche Geschäftsmodelle und es gibt auch solche Lösungen. Und die Großen, wie zum Beispiel die Otto Group, geht da ja auch sehr stark voran. Die ganzen Lieferketten auch mittlerweile im sozusagen Scope 3, also in den Lieferketten sozusagen, dafür zu sorgen, dass sie dekarbonisieren. Und es gibt wirklich viele tolle Beispiele. Und vielleicht noch einen Satz. Wir als Handelskammer haben gesagt, wir wollen mit diesem positiven Ansatz daran gehen. Wir haben unter unseren Mitgliedern ein Netzwerk, eine Kampagne gegründet, die heißt Wir handeln fürs Klima. Und wir gehen mit guten Beispielen und Best Practices voran. Da stellen sich Unternehmerinnen und Unternehmer hin und sagen, hey, guck mal, das geht so und so. Und wir setzen auf Innovation, auf Freiwilligkeit und sind gegen mehr Berichtspflichten, gegen mehr Bürokratie und auch gegen jährliche starre CO2-Ziele, weil wir glauben, dass das nicht zum Erfolg führt oder dass so Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz nicht zusammengehen werden.
Also, ich schreibe mal oben drüber, wir haben ein Bundesklimaschutzgesetz und wir haben Landesklimaschutzgesetze. Hier geht es nicht um Befindlichkeitsfragen, was man alles tun kann, sondern hier geht es darum, was ist rechtlich geboten. Und wenn wir jetzt schon sehen, dass das Klimaschutzgesetz beim Thema Verkehr und in anderen Bereichen heute schon sozusagen, also wo diese Sektoren den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes hinterherhängen, dann würde ich doch erwarten, dass man erstmal sagt, wir bemühen uns, die gesetzlichen Anforderungen, die der Gesetzgeber, der selber dagegen verstößt übrigens in Teilen, sich selbst gegeben hat, dass wir die einhalten. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja nur ein sehr weitreichendes Urteil gefällt. Und da geht es also nicht um Beliebigkeiten. Das ist natürlich toll. Natürlich gibt es so tolle Unternehmen. Weiß ich ja selber. Ist ja auch eine schöne Geschichte. Würde ich auch erzählen. Aber faktisch geht es sozusagen um andere Fragen. Es geht um Gesetzesfragen. Und es geht um die Frage, was kostet uns das alles, wenn wir es nicht machen? Und wir sprechen hier ja nur um eine kleine Lücke von 5 Jahren. Das heißt, die Frage der Ermittlung der Emissionen, die müssen die sowieso machen. Also ob sie für 45 machen oder für 40, das ist völlig wurscht. Und deswegen finde ich die Aufregung, die damit einhergeht und die sozusagen die Narrative, die dadurch erzeugt wird, als sei das alles sozusagen komplett unschicklich. Nein, das müssen sie sowieso machen. Die Unternehmen müssen eh berichten über das, was sie sozusagen emittieren. Sie müssen sich sowieso fragen auch, wie sie 2045 schaffen. Bloß das Problem ist, wenn wir es in dem Tempo ganz allgemein weitermachen, dann werden wir weder 2040 noch 2045 schaffen. Und ich würde mal sagen, wenn sich jetzt alle mal ein bisschen anstrengen, dann schaffen wir es vielleicht mit dem Ambitionsniveau 2040, die Ziele 2045 zu erreichen. Weil eins ist klar, wenn wir so weitermachen und so tun, als würden wir mit dem aktuellen Speed und mit den aktuellen Ambitionen das Klimaziel 2045 erreichen können, das wissen Sie so gut wie ich, das wird nicht klappen. Nur die Frage ist, was kostet uns das dann in the long run an den Klimafolgekosten? Und ich sage jetzt mal, das Weltwirtschaftsforum in Davos macht jedes Jahr einen Global Risk Report. Die gucken sich an, was sind die größten Wirtschaftsrisiken global. Und die größten Wirtschaftsrisiken sind Extremwetter an Platz 1, der Verlust von Biodiversität an Platz 3 und der Verlust von Ökosystemleistungen an Platz 2. Das heißt also, die Top 3 Wirtschaftsrisiken sind ökologische oder klimabedingte. Und da sage ich doch mal, ja, wenn das so ist, dann ist doch der Klimaschutz oder die etwas größeren Ambitionen keine Zumutung, sondern es ist ein Beitrag dazu, dass es wirtschaftlich nachher nicht komplett aus dem Ruder läuft. Und dass das so schwer zu verstehen ist oder immer so leicht zu diskreditieren ist, medial, von Matthias Igner dann auch mal wieder einen spitzen Kommentar schreibt, oder von anderen, das ist mir immer sozusagen so rätselhaft. Und insofern liegt die Wahrheit auch da in der Mitte.
Ne? Diskutieren wir ja, um die Rätsel hier zu lösen.
Ja. Aber deswegen finde ich, mehr zu tun für Klimaschutz, etwas mehr zu gucken, wohin laufen wir? Was haben wir denn davon, wenn wir nicht genau hingucken? Aktuell wäre es so gewesen, man hätte 2030 geguckt und dann erst wieder 2045. Man hätte in 15 Jahren dazwischen überhaupt gar nicht gewusst, ob man 2045 erreicht oder wo man dann landet. Und man wäre natürlich mit dem, was wir heute tun, völlig aus der Spur gelaufen. Und insofern sollte man der Initiative dankbar sein, dass wir jetzt etwas genauer hingucken, wo, sagen, ob wir on track sind. Und natürlich müssen wir nachsteuern. Aber ich glaube mal ganz prinzipiell, wer glaubt, dass wir sozusagen so weiterleben können mit vielen Fragen, die uns umtreiben. Auch was die Frage von Verfügbarkeit von Fossilen angeht, wie wir es jetzt gerade merken, oder ob wir umsteuern müssen stärker hin zu anderen Formen sozusagen von E-Fuels, also von erneuerbaren Kraftstoffen und, wie wir das sozusagen jetzt auf den Weg bringen müssen. Das merken wir gerade. Wir werden sowieso nicht so weiterleben und ich glaube, wir werden irgendwann mal uns darüber ernsthaft unterhalten müssen, was müssen wir denn tun, damit wir abgefedert, vernünftig in die 2040er Jahre kommen.
Da kommen wir leider noch drauf. Schön ist ja, dass wir quasi gleich vom Thema Umwelt auf Wirtschaft geschwenkt sind. Ich würde ganz gerne noch einmal vom Klimaentscheid zu Olympia schwenken, denn es gibt ja auch jetzt die Begründung, warum man Nein sagen muss, weil der Zukunftsentscheid, ich zitiere jetzt mal, Olympische Spiele mit ernsthaftem Klimaneutralitätsanspruch sind unter diesen Bedingungen schwer realisierbar. Es sei denn, man nimmt in Kauf, dass knappe Kompensationsressourcen von lebensnotwendigen Bereichen wie Wohnraum, Heizung und Grundstoffproduktion abgezogen werden. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Klimaentscheid, quasi macht Olympische Spiele unmöglich, oder?
Ich finde, wenig überraschend, genau das Gegenteil ist richtig. Weil der Klimaentscheid, und ich freue mich insofern, dass er so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, ein weiteres Argument ist, um für Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg zu stimmen. Gerade für die Menschen, denen Ökologie und Klima wichtig ist, weil wenn wir davon ausgehen, dass die Spiele sowieso nach Deutschland kommen, dann ist es mir doch lieber, dass sie in eine Stadt kommen, die schon verbindlich für sich festgeschrieben hat, dass diese beiden Themen so oben auf der Agenda stehen und es dafür ganz verbindliche Rahmenbedingungen gibt, die eben auch einzuhalten. Das heißt, diese beiden Themen greifen Hand in Hand. Auch deswegen, weil ich glaube, zum Beispiel unser Verkehrskonzept, was 100% auf Busse und Bahn und neue Radwege setzt und 100% auf erneuerbare Energien setzt, eben auch ein Motor sein kann, um Hamburg in Sachen Klima- und Umweltschutz einen Schritt weiterzubringen. Deswegen greifen diese beiden Themen, Klima- und Zukunftsentscheid und Olympische und Paralympische Spiele, perfekt ineinander. Und deswegen hat ja zum Beispiel auch einer der Hauptvertreter für den Klima- und Zukunftsentscheid, Boris Herrmann, bereits sich sehr klar positioniert und gesagt, er ist gerade deswegen für Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg.
Und Luisa Neubauer im Hamburger Abendblatt hat sich auch für Olympische Spiele in Hamburg ausgesprochen.
Schlaue Leute.
Was haben... Wir sind jetzt schon fast am Ende des Thema Umwelt, aber ich finde, ein Aspekt, der kam eben kurz, der geht eigentlich in meinen Augen in der Umweltdebatte immer so ein bisschen hinter diesem Klimathema verloren. Das ist Stichwort Biodiversität. Malte Sieger, das vielleicht mal kurz so ein bisschen zu erklären, weil ich glaube, das ist ein Thema, wir schauen in die Zukunft, was uns vielleicht in 5 Jahren viel mehr bewegt als heute, oder?
Ja, ich sage das nochmal, ne? Also ich komme nochmal zurück zum Weltwirtschaftsforum und den 3 Top-Dingern, die sozusagen uns in unserer Wirtschaft global bedrohen. Extremwetter, Verlust von Biodiversität und Verlust im Prinzip von Ökosystemleistungen, also von Lebensräumen und Arten. Biodiversität ist das Zusammenspiel aus Lebensräumen, Arten und der genetischen Vielfalt. Und wenn man jetzt mal so guckt, wie die uns verloren geht, wir haben 80% der Biomasse, also 80% von den Insekten in den letzten 30 Jahren verloren. Die größte Bestäubungsleistung wird aber von Insekten, jetzt auch von Bienen, aber vor allem von allen anderen Insekten geleistet. Ne? Das heißt also, wenn wir es leisten, im Prinzip natürliche Systeme zu schädigen, auf der einen Seite im Bereich Biodiversität, aber auch im anderen Bereich von Lebensräumen, dann machen wir unter Umständen Ökosystemleistungen kaputt, wie Wasserfilterleistungen von Mooren oder Wäldern, die wir nachher durch teure technische Lösungen ersetzen müssen. Wie bekloppt sind wir eigentlich? Da haben wir die Natur, die uns kostenfrei Dinge bereitstellt, und wir müssen nachher hingehen, den Schaden, den wir sozusagen angerichtet haben, dann mit viel technischem Aufwand und viel Geld zu reparieren. Das halte ich für kein gutes System. Und insofern sind wir gut beraten, uns das zu erhalten. Und wir haben mittlerweile schon eigentlich fast eine größere Biodiversität in den Städten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben halt Grünverbindungen in den Städten haben, dass wir darauf achten, dass wir mit Blick auf das, was wir im ländlichen Raum, wo wir die industrielle Landwirtschaft haben und eine krasse Abnahme von Biodiversität, dass wir das, wenn wir das in den Städten haben, dass wir das da auch halten und entwickeln. Und viele denken ja immer so, ach Mensch, hier Städte, und das können wir irgendwie alles nachverdichten. Nee, wir müssen eben halt auch hier in den Städten genau darauf achten, dass wir sozusagen die Möglichkeiten, die wir hier haben, uns selbst einen Gefallen dadurch zu tun, dass wir diese Artenvielfalt haben, sozusagen das zu entwickeln. Und zwar, weil es auch in gewisser Hinsicht unser Überleben sichert. Denn wir gucken immer nur eigentlich auf diese große Welle Klima und denken, das ist die Hauptbedrohung. Aber die Hauptbedrohung ist eigentlich für uns, für unser Leben, der Verlust der Biodiversität. Und deswegen sind wir gut beraten, die in den Städten zu erhalten, und müssten sie eigentlich im ländlichen Raum wieder deutlich stärker entwickeln. Und der ländliche Raum, den gibt es auch hier in Hamburg. Den gibt es im alten Land und den gibt es in vielen Marschlanden. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier komplett ohne
Natur werden. Und beim grünen Band bald, haben wir ja heute gehört.
Wie bitte?
Und das grüne Band bald, was sich um die ganze Stadt legt, wenn Olympische Spiele kommen.
Naja, das ist ja sozusagen dieser Streifen, der im Prinzip von den Arenen bis nach Allermöhe geht. Aber, ne, muss man da sagen, den hat die Stadt sowieso geplant. Der hat nicht direkt was mit Olympia zu tun. Den holt man jetzt raus und sagt, oh, guck mal, das können wir jetzt damit machen. Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, würde der finanziert werden, wenn wir kein Olympia hätten? Denn die Idee war ja vorher da, aber wahrscheinlich hat man wieder nicht das Geld, das vernünftig zu entwickeln. Und dann könnte man natürlich sagen, dass man sagt, ja okay, durch Olympia kriegen wir dann einen Grund, das Ganze zu tun. Die Frage ist nur tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, aus ökologischer Perspektive, ob man das nicht wirklich sowieso machen sollte, jetzt völlig unabhängig davon, was man mit Olympia hat. So, also dass man sagen muss, wir müssen diese Chancen nutzen, die wir haben, um diese Stadt sozusagen auch im Ökologischen zu entwickeln und eben nicht nur in der grauen Infrastruktur. Und ich glaube, das geht so ein bisschen im öffentlichen Bewusstsein verloren. Und ich halte sozusagen Wirtschaftsentwicklung durchaus für wichtig, weil wir müssen die Dinge auch bezahlen, ne? Wovon wir, wollen wir leben, 2040 und wovon. Aber wir müssen eben auch gucken, dass wir die anderen Systeme, die wir haben, die natürlichen Systeme oder die wir sozusagen in der Kulturlandschaft oder in diesem sozusagen auch von urbaner Lebensweise überprägten Bereich haben, dass wir sie trotzdem so pflegen und entwickeln, dass sie uns auch noch die Dienste leisten, die wir im Prinzip auch brauchen.
Sie haben es eben selbst gesagt, Thema Wirtschaft. Wenn ein Thema wie die Wirtschaft quasi zum großen Thema der drei Themen des Abends wird, weiß man schon, dann läuft es nicht mehr so rund. Denn in den letzten 10 Jahren war es so, dass man gedacht hat, ja, die Wirtschaft läuft ja von selbst. Müssen wir uns nicht groß drum kümmern. Jetzt sind wir so ein bisschen böse erwacht. Wie würden Sie denn die Lage gerade einschätzen, Frau Hoffen?
Also in Hamburg kommt das meinem Eindruck nach auch bei den Menschen relativ spät an, in was für einer schwierigen Situation wir eigentlich in diesem Land sind. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wir in Hamburg ja ganz zufrieden sind mit unserem Leben, was ja gut ist. Wir sind sehr glücklich. Viele von uns haben ein gutes Auskommen. Wir denken ja auch, wir leben in der schönsten Stadt der Welt vielleicht sogar. Und interessant ist, dass Hamburg in vielen nationalen Rankings auch tatsächlich gut abschneidet, was so Lebensqualität angeht und Innovationsfähigkeit. Der Denkfehler ist leider nur, wir konkurrieren ja nicht mit München, Köln oder Berlin, sondern wir konkurrieren mit den USA, mit dem Silicon Valley. Wir konkurrieren mit innovativsten Regionen in der Welt, in Shenzhen, in China oder auch mit Israel vielleicht in bestimmten Feldern. Und das ist unser Benchmark. Also ja, wir sind die zweitgrößte Stadt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und von daher müssen wir überlegen, mit wem vergleichen wir uns so. Und in Hamburg ist es tatsächlich so, dass wir immer noch ein bisschen stärker wachsen als andere Bundesländer. Also Baden-Württemberg hat im letzten Jahr, glaube ich, minus 0,6% beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Bundesland hingelegt. Und wir sind ein bisschen im Plus gewesen. Und das liegt natürlich daran, dass Hamburg, und das ist gut, ganz viele Standbeine hat. Ja, wir haben den Hafen, das ist sozusagen unser wirtschaftliches Herz. Wir sind die größte Industriestadt in Deutschland. Wir haben breite Dienstleistungen, vor allen Dingen im Finanzbereich und auch im Gesundheitswesen. Und deshalb, weil wir so breit aufgestellt sind, fällt das bei uns erstmal nicht sofort auf. Aber wenn man genauer hinguckt, wie entwickelt sich das eigentlich? Wo findet in Zukunft das wirtschaftliche Wachstum statt? Dann ist das natürlich auch in den ganzen technologischen Bereichen. Und da müssen wir ehrlicherweise sagen, sind wir in Hamburg nicht so gut. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass wir deutlich unter dem Bundesschnitt Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Also sowohl staatlich als auch privat. Und das ist ein Alarmzeichen. Weil, sag ich mal, den größten Wohlstand können wir erreichen in Wirtschaftsbereichen, wie zum Beispiel technologiebasierten Industrien. Und da müssen wir in Hamburg wirklich gucken, dass wir uns ein weiteres Standbein erwirtschaften. Und das heißt, wir müssen viel konsequenter diesen Bereich Forschung und Entwicklung und vor allen Dingen den Transfer von guten Ideen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft in die Wirtschaft fördern. Und da haben wir noch eine Menge vor uns, wenn wir dann 2040, so wie ich mir das wünsche, gerne unter den Top 3 der großen Innovationsmetropolen sein wollen.
Herr Siegert, Sie haben eben ja selber das Thema angesprochen mit der Wirtschaft. Ist das eigentlich so, dass man auch als Umweltverband sagt, ja, das ist ja so ein bisschen postmaterialistisch, wie das die Wissenschaftler nennen, das Kümmern um Dinge wie Umwelt, Klima. Wenn es mit Materialismus nicht mehr so klappt, dass dann auch diese Fragen einfach runterrutschen, dass man dann nicht mehr in Davos über Biodiversität, also über Artenvielfalt, sondern nur noch über Ölpreise, Wachstumsraten und Patente spricht?
Nee, ich glaube, die werden da auch weiter genau über diese Risiken sprechen, weil sie genau wissen, dass es langfristig die sind, die uns existenziell bedrohen. Natürlich bedrohen uns sozusagen jetzt die Frage von Knappheit an Fossilen aktuell wirtschaftlich gesehen direkt und sicherlich auch bis zum gewissen Grade existenziell, aber nicht so existenziell, wie uns tatsächlich der Klimawandel bedroht oder wie uns der Verlust sozusagen der Biodiversität bedroht. Ich meine, auch das kostet Geld. Ich gebe ein Beispiel, in Afrika wird Kakao von 2 Mückenarten bestäubt und wenn die sozusagen ausfallen oder durch den Klimawandel verdrängt werden, dann wird der Kakao ja teurer. Das gilt übrigens auch für den Kaffee, der von Insekten bestäubt wird. Und wenn sich die Klimazonen verschieben, dann haben wir weniger Ernte. Wir merken das ja jetzt schon. Ne? Kaffee ist teurer, Kakao ist teurer geworden und ich würde mal prognostizieren, dass in 10 bis 15 Jahren Kaffee eher ein Luxusprodukt geworden ist. Das wird nicht mehr sozusagen das Massenprodukt sein, weil wir durch den Klimawandel diese Folgen haben. Und insofern ist es auch immer eine ökonomische Frage. Es ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern eine ökonomische Frage, wie wir mit diesen Folgen umgehen. Und die haben wir nicht nur dort, sondern die haben wir eben auch hier. Es gibt die asiatische Glasmückenzikade, so ähnlich heißt sie. Das ist eine kleine neue invasive Art, die spritzt quasi Rhabarber oder andere Gemüsesorten und dann wird das ganz weich. Und mir hat mal der Kommunikationsleiter von Völkel Natursäfte erzählt, dass sozusagen er schon vor Bauern gestanden hat, die weinen vor ihrer Ernte gestanden haben, die man unterpflügen konnte, weil man immer den Rhabarber zum Beispiel nicht mehr in Saftprodukte hat verändern können. Das heißt also, wir werden auch davon ökonomisch bedroht. Also insofern ist es jetzt nicht nur eine Frage, ist sozusagen das Natur und das andere ist Wirtschaft, sondern Wirtschaft ist eben auch Natur bis zu einem ganz großen Grad. Und wir müssen sehr gut gucken, wie wir dann eben halt das eine mit dem anderen sozusagen austarieren.
Das sind natürlich die langfristigen, mittel- und langfristigen Auswirkungen, die wir zu spüren bekommen. Wir haben ja aber im Moment eine wirklich aktuell eine schwierige Situation, dass diese geopolitischen Schocks, die wir erleiden, ja, und jetzt hohe Energiepreise, Iran-Krieg und was wir in den letzten Jahren seit Corona, was da alles passiert ist, ja irre, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da in diesen wenigen Jahren alles passiert ist. Das trifft auf ein Land, was wirklich versäumt hat, an die Strukturen zu gehen. Ja, also das strukturelle Problem trifft auf diese äußeren Schocks und das hat dazu geführt, dass wir jetzt 3 Jahre in so einer Rezession und in so einem Nullwachstum sind. Und ich will das gar nicht.
Und es ist jetzt merken. Oder die meisten merken es jetzt erst. Also es hat irgendwie einer meiner Gesprächspartner als Krankheit ohne Schmerzen bezeichnet, weil man hat nicht gespürt, dass die Wirtschaft mehr oder weniger abbaut, weil die Arbeitslosigkeit erst jetzt steigt.
Und das Interessante ist ja, die Arbeitslosigkeit würde ja noch viel stärker steigen, hätten wir nicht die demografische Situation, wie wir sie gerade haben. Wir merken das überhaupt nicht, dass Industrien verschwinden oder auch dass Industriearbeitsplätze verschwinden, weil die sozusagen die mangelnden Fachkräfte, das passt ja jetzt so zusammen. Also Sie wissen, was ich meine, ne? Dass wir das gar nicht so wirklich spüren, weil so viele Leute aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und deshalb ist die Arbeitslosigkeit nicht so hoch. Ich glaube, wir hätten eine ganz andere Situation, hätten wir nicht auch diese demografische Entwicklung. Und deshalb kommt es bei den Leuten auch nicht so schnell an.
Da würde ich gerne noch einmal die Brücke wieder zu Olympia schlagen, weil es ist ja am Ende so, Sie haben es auch angesprochen, es gibt in Zeiten knapper werdende Ressourcen einen Kampf um Fachkräfte. Wie wichtig ist da vielleicht auch einfach ja, das, was man immer so sagt, wir setzen die Stadt auf die internationale Weltkarte, dass man sagt, hey, hier sind wir. Kennt denn keiner Hamburg?
Ja, da macht wahrscheinlich jeder von uns seine eigenen Erfahrungen, Gäste hier auch. Also wenn man so auf der Welt rumfragt, was kennen Sie denn für Städte in Deutschland? Meine persönliche Erfahrung ist, die zweitgrößte Stadt Deutschlands kommt da nicht immer zwingend auf dem zweiten Platz vor. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind definitiv eines der größten Schaufenster, was es für eine Stadt gibt. Und Julia Offen hat das ja sehr richtig beschrieben. Ich glaube, wenn es darum geht, Wirtschaft und Arbeitsplätze hier sicher zu machen, dann wird es darum gehen, Hamburg zu einem Wissenschafts- und Innovationsstandort zu machen. Und wir werden auch das nicht alles durch die Olympischen und Paralympischen Spiele lösen. Aber da will ich auf einen Aspekt hinweisen. Wir haben unser olympisches Dorf in der Science City Bahrenfeld. Wir machen also mit diesem olympischen Dorf quasi nebenbei Werbung für den Wissenschaftsstandort Hamburg. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Standortfaktor, wie es mit Wissenschaft und Innovation hier in der Stadt weitergeht. Und ich glaube auch, das Wirtschaftswachstum ist angesprochen worden, dass natürlich durch die Olympischen und Paralympischen Spiele Aufträge in dieser Stadt ausgelöst werden. In Paris waren es 5 Milliarden Euro. Das sichert hier ganz banal Arbeitsplätze bei uns vor Ort in Hamburg. Und ich glaube auch, das ist jetzt so ein bisschen auch deutlich geworden, es gibt tatsächlich, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr starke Beharrungskräfte. Und wenn da jeder auch in sich hineinhorcht, wir wollen eigentlich im Kern immer, dass das alles irgendwie sicher und so bleibt, wie wir das alles gewöhnt sind. Und deswegen haben wir uns auch damit zufrieden gegeben, dass Angela Merkel gesagt hat, sie kennen mich. Es geht alles einfach so weiter wie zuvor. Und deswegen müssen wir auch auf uns gucken, wenn die derzeitige Bundesregierung beim Lösen dieser Probleme tatsächlich auf ein Instrument kommt mit dem Tankrabatt, wo wir uns fragen, das kennen wir doch schon, wollen wir nicht tatsächlich mal einen Schritt nach vorn gehen? Wollen wir diese Krise nicht nutzen, um unsere Gesellschaft zu gestalten, um sie auch umzubauen, auch in einem ökologischen Sinne. Und ich glaube, dass gerade auch die Olympischen Paralympischen Spiele eben da auch ein Vehikel sein können, um Zukunft zu gestalten, um Innovationen zu gestalten, um Wirtschaft modern aufzustellen, um Ökologie auch so auszubauen und auch so einen Schwerpunkt zu geben, um Hamburg zu einer lebenswerteren Stadt zu machen, wo Arbeit sicher ist und wo ihre Kinder, unsere Kinder hier alle noch ihr Geld verdienen.
Malte Siegert hat es eben gesagt, die Handelskammer hat ja für den Standort eine eigene Strategie entwickelt und hat eine, wie ich finde, der zentralsten Fragen in der Stadt gestellt, wie wollen wir leben und wovon? Und wir haben uns in den letzten Jahren viel darüber unterhalten, wie wir leben wollen und aus meiner Perspektive zu wenig darüber, wovon wir leben wollen. Und die Bewerbungen um die Olympischen und Paralympischen Spiele sind auch bei uns ganz klar ein Teil einer Hamburg 2040 Strategie. Ein Teil. Wir brauchen aber natürlich noch sehr viel mehr Bausteine. Und ich würde das gerne noch einmal sagen, wo geht Hamburg hin? Wo liegt die Zukunft? Erinnern Sie sich 1969, 1970, das war die letzte große Industrieansiedlung, als Airbus nach Hamburg gekommen ist. Das ist verdammt lange her. Es ist im Moment eines unserer größten, erfolgreichsten Unternehmen, die wirklich für viel Wohlstand in der Stadt sorgen. Es war eine große Idee und eine riesen Erfolgsgeschichte für diese Stadt. Und was ist dann eigentlich gekommen? Dann, was für Ideen hatten wir? Dann kam die Idee der Hafen City. ja, auch irgendwie fast vollendet. Und die Frage ist, was ist eigentlich unsere nächste Idee? Also auch mit welche Kraft kann das haben? So eine Bewerbung, die Durchführung dieser Spiele, kann das noch mehr bringen für die Stadt? Und wo wollen wir eigentlich hin? Und ich würde gerne neben diesem Thema Sport und Olympische Spiele nochmal stark machen, auch das Thema Science City. Der Hamburger Senat tut da wirklich viel. Die haben gerade wieder den Grundstein gelegt für ein irres Forschungsgebäude. Es heißt Harfun. Da wird die Astrophysik vorangetrieben. Die haben 20 Meter unten im Keller irre Labore. Das kostet 250 Millionen Euro. Darüber redet keiner. Ich finde es ja, manchmal.
Aber warum nicht?
Ja, diese Leuchttürme, die sind ja da. Die Science City ist da. Da wird unheimlich viel getan. Aber mir fehlt manchmal auch die, das ist ja auch eine kommunikative Leistung, dass ein Senat es schafft, zu sagen, das ist unser Nordstern, das ist unser nächstes Ziel. Ja, wir wollen eine Science City und guck mal, hey, die sieht so aus und die können wir verbinden mit zum Beispiel den Olympischen und Paralympischen Spielen. Und da fehlt mir manchmal der Mut, und auch dieses über die Legislatur hinaus, auch mal die Größe zu haben, zu sagen, hey, kommen alle auch in der Opposition, lass doch mal, wo wollen wir denn zusammen hingehen? Ja, und können wir uns nicht mal auf das einigen, weil das wirklich was richtig Gutes ist für die Stadt, damit auch wirklich, wie ich sagte, jedes Grundschulkind weiß, ja klar, Science City Hamburg-Bahrenfeld, da arbeite ich in 20 Jahren als Physikerin, das wäre doch mal ein schönes Ziel.
Ja, ich unterstreiche das total. Es ist die Frage, was will diese Stadt sein? Und ich glaube, momentan will sie noch so ein bisschen so ein Gemischtwarenladen sein. Sie hängt immer noch sozusagen dieser Hafengeschichte nach. Also nicht, dass der Hafen wird immer wichtig sein für Hamburg, aber er wird eben nicht sozusagen die Größe erreichen, die man immer gedacht hat, dass er sie mal haben wird. Das war ja mal in 2012 25 Millionen Teu, also Containerumschlagsprognose. Heute sind wir bei 8. Und angesichts der geopolitischen Veränderungen, die wir haben, auch mit der also weltwirtschaftlichen Veränderung, auch im Containerbereich, und so wird es, also würde ich mal sagen, nie über 10 kommen. 10 wäre schon viel. Das heißt, also, man muss sagen, okay, der Hafen hat eine bestimmte Größe, wird aber nicht der große Treiber sein. Was ist da dann? Dann würde ich jemand sagen, ja, dann soll es der Wissenschaftsstandort sein. Bloß für Wissenschaftsstandort, glaube ich, oder noch stärker, brauchst du auch noch andere Rahmenbedingungen. Du brauchst nämlich zum Beispiel lebenswerte Städte, um kluge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Städte zu locken. Weil ich glaube, dieses Thema Lebensqualität für Städte, das spielt eine enorme Rolle. Und Leute, die heute sozusagen international unterwegs sind, können sehr gut auswählen, wo sie hingehen. Und da ist natürlich der Forschungsstandort selber ein Faktor. Aber die Frage, wie können wir in diesen Städten leben? Welche Strukturen von Schulen oder von Kindergärten haben wir sozusagen in den Angeboten, die spielen bei der Entscheidung für die Leute auch eine Rolle. Und ich glaube, da hat Hamburg einerseits einiges zu bieten, hat aber auch, finde ich, noch bei der Grundentscheidung, wo wollen wir eigentlich hin mit dieser Stadt, finde ich, noch Aufgaben zu lösen.
Also das ist total spannend. Wir haben halt so viel in Hamburg, dass es uns manchmal schwerfällt zu sagen, da wollen wir hin, weil es ist schon so viel da. Und ich würde den Hafen halt auch wirklich gar nicht abschreiben. Wir müssen uns...
Habe ich nicht getan.
Nein. Also noch ein Standbein mit diesem ganzen innovations-tech-getriebene Industrie müssen wir uns unbedingt aufbauen. Aber der Hafen wird ja immer unser wirtschaftliches Herz bleiben. Und was sehr spannend ist, zum Beispiel wurde ja gerade genehmigt, dieses große Ammoniak-Terminal von MB Energy, ja, wo dann Wasserstoff hoffentlich dann das umgewandelt wird und wir Ammoniak dort anlanden können. Das ist super wichtig für die Energiewende. Ja. Und das wäre doch auch eine Chance für den Hafen, zu so einem Importknoten zu werden für Derivate, zum Beispiel für Wasserstoff oder um dann auch die Energiewende von hier anzutreiben. Insofern müssen wir das halt so weiterdenken. Aber ich finde, es reden immer alle so wenig darüber. Es reden auch in der Politik so wenig über die Chancen. Ja. Vielleicht hören wir auch nicht gut genug zu, aber ich glaube, man könnte es noch mehr tun.
Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort. Ich bin ja nicht Thomas Gottschalk, deshalb wird auch nicht überzogen. Ich bin auch nicht Rudi Carrell, aber mir fiel eben ein, weil wir doch bei vielen Sachen uns ja doch einiger waren, als ich dachte. Vielleicht kennen Sie noch die alte Sendung Herzblatt. Da suchte jemand seine große Liebe, das tun wir heute nicht, aber da wurde am Ende immer so ein bisschen zusammengefasst. Und jetzt gibt's an meine drei großartigen Gäste eine schwierige kleine Aufgabe. Vielleicht ist es auch zu schwierig. Vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, wo alle drei, die hier auf dem Podium sitzen, sich einig werden könnten, was wir so ein bisschen mitnehmen als Ergebnis der Debatte. Kann das jemand zusammenfassen? Ja. Steffen Röke?
mehr über Chancen reden und weniger über Ängste. Punkt.
Alle nicken. Gibt es weitere?
Das würde ich so unterschreiben, ja.
Viel mehr miteinander reden und die Chancen nach vorne stellen.
Und nochmal mein Lieblingsthema, differenziert über Dinge sprechen und nicht nur schwarz-weiß, sondern sich genau diese vielen Zwischenfarben angucken, die auch viel Chance bieten, Dinge auszuleuchten und dann zu, sagen wir mal, sagen, guten Abwägungen zu kommen. Weil unsere Welt ist eben nicht schwarz-weiß. So, und das ist, glaube ich, das größte Problem, in dem wir stecken. Wir haben ja die Woche der Pressefreiheit und sagen, das hat ja viel mit auch mit dem, was sie tun, als Job zu tun, die Menschen sozusagen aufzuklären und zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu machen, die sich auch eine gute Meinung bilden sollen. Und die liegt genau in den Zwischenstellen und sie liegt eben nicht in der Polarisierung. Und das ist das, was ich mir so gesehen für unsere Gesellschaft wünsche, dass wir wegkommen von Polarisierung und mehr hin zu sozusagen zu Diskurs, zum Zulassen sozusagen von unterschiedlichen Haltungen und Meinungen und zu einem vernünftigen Austarieren bei der Meinungsfindung oder bei der Entscheidungsfindung, nicht bei der Meinungsfindung. Das würde ich mir mehr wünschen.
Sie klatschen. Ich denke, das ist ein schönes Dankeschön an Sie, die hier auf dem Podium saßen, für Ihre Themen, Thesen und für Ihre Gedanken. Ein Dank auch an Sie, dass Sie so ja, eifrig gelauscht haben, sehr, sehr ruhig waren. Das macht die Arbeit immer leichter. Und jetzt gibt's ja noch die Gelegenheit, wer möchte und mag, sich erklären zu lassen, wie denn das E-Paper funktioniert. Da hinten sieht man schon drei Rechner leuchten. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen einen guten Heimweg und bleiben Sie dem Abendblatt und uns treu. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.